Europa hat gewählt, die Bilderberger haben sich getroffen und auf dem Mount Everest sterben Leute, weil sie im Stau stehen. Jetzt in den Nuviso News. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute begrüßen wir gleich zwei Co-Moderatoren, Robert und Frank, hallo.
Hallo.
Servus Jungs, hier, da. Hat funktioniert.
Ja. Es gibt wirklich wahnsinnig viel zu besprechen. Ja, die letzte Woche hat wirklich viel Stoff für uns auch wieder herbeigezaubert. Fangen wir doch gleich mal mit der Europawahl an. Ja, was sagt ihr so zu den Ergebnissen? Europa hat es ja wirklich geschafft, wieder die Creme de la Creme nach Brüssel zu wählen.
Ich muss mich jetzt mal outen, dass meine Partei, die ich gewählt habe, jetzt endlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, die Tierschutzpartei. Ja, ich habe tatsächlich die Tierschutzpartei gewählt. Ich hatte keine andere Wahl. Da werden jetzt wahrscheinlich alle wieder sagen, hin und her. Aber das ist für mich das Einzige, was überhaupt geht. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, Wahl ist es nicht, sondern es ist eine riesengroße Meinungsumfrage. Ich liebe diesen Gedanken, weil nichts verändert sich durch diese Wahl. Gar nichts. Weder die Zusammensetzung der Kommission, Kommissionspräsidenten, Ratspräsident, EZB-Chef. Und das wird alles nicht bestimmt. Das wird alles im Hinterzimmer ausgeküngelt und baldowert. Also wir haben einfach nur ein Zettel abgeben können, wo drauf steht, ja, so denke ich, wäre es eigentlich gut. Aber was daraus wird, wissen wir alle, ja.
Ja, also es ist nicht nur für Leute, die Politik verdrossen sind, eine fragwürdige Wahl, weil was ist das für ein Parlament, was du wählst, was nicht wirklich Einfluss nehmen kann? Also du hast schon die Kommission angesprochen, das sind die entscheidenden Leute, aber die werden nicht gewählt, auch nicht vom Parlament. Und das ist dann eh die Frage, was für ein Parlament wählt man da überhaupt? Und legitimiert man da nicht eine Veranstaltung, die eigentlich nur ein demokratisches Feigenblatt ist für ganz andere Machtstrukturen, ne?
Ja, ich finde es vor allen Dingen auch interessant, welche Personalien jetzt wieder in der EU im Parlament einziehen. Also interessant, dass Heinz-Christian Strache offensichtlich ein Mandat gewonnen hat und jetzt sozusagen vom österreichischen Vizekanzler ins EU-Parlament einzieht.
Das kriege ich nicht in meinen Kopf hinein. Der ist doch gerade abgeschossen worden durch Ibiza-Gate. Das ist doch alles noch am Köcheln eigentlich. Die Wellen haben sich noch nicht geglättet. Und der zieht jetzt direkt weiter nach Brüssel. Was ist das für ein System? Also, und da kriegt man auch, ich glaube, ganz gut Geld da oben, ja.
Ja, das ist dasselbe System, was gleichfalls Silvio Berlusconi nach Brüssel geschickt hat. Ja? Mit 81 Jahren wird der jetzt EU-Abgeordneter.
Aber bei dem geht es, glaube ich, nicht um Geld, sondern nur um den Status der Immunität, die du da auch genießt als Parlamentarier. Hm.
Ich interessiere mich für seine Frisur, wie die jetzt ausschaut. Der wird ja immer kahler oben und hat dann schon angefangen, mit so einem braunen Spray nachzusprayen. Spray. Ja, da hast du richtig gesehen, dass das so eine künstliche Farbe war, um so ein volles Haar noch irgendwie so anzutünchen. Also ich sehe das ja so aus einer anderen Perspektive. Aber das ist bizarr. Und weißt du, wer noch zwei Sitze dazugekriegt hat? Die Partei. Der Herr Sonnenborn. Wie heißt das?
Sonneborn und Nico Semsrott.
Genau. Die haben jetzt tatsächlich nochmal zwei Sitze dazu gekriegt mit ihrer Spaßpartei oder mit ihrer Satirepartei.
Bei den Erstwählern 9% geholt, mehr als die SPD.
Ja, das ist also, ich weiß nicht, ob das wirklich nur ein Joke ist für die Leute, dass sie sagen, der hat ja kein Programm.
Werden auch, die werden auch ernst genommen.
Ja, aber der hat doch kein Programm.
Na und? Das könnte auch schlimmer sein. Ich meine, guck dir mal in der Ukraine an, wie das da läuft. Ich meine, du brauchst kein Programm, du musst doch nicht mal Politiker sein, um dort irgendwas zu machen. Ja.
Das ist sowieso. Ja, wo ihr gerade dabei seid, das war auch diese Woche Thema wieder bei Tacheles.
Yes.
Zelensky und da ganz passend der Titel der aktuellen Sendung.
Politik aus dem Drehbuch.
Genau, wir schauen mal rein.
Was macht Zelensky? Er macht eigentlich weiter seine Show. Nichts anderes macht er gerade. Nur, dass er jetzt wirklich im Präsidentensessel sitzt. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das gerade bedeutet. Du wirst es gleich im Detail erklären, aber er hat eigentlich seine gesamte Produktionsfirma in seinen Stab geholt und die machen jetzt die Sendung weiter aus dem Präsidentenpalast. Das ist so bizarr.
Genau so ist es. Genau so ist es.
Das ist so bizarr.
Und wie gesagt, also es ist jetzt eine Mischung. Sein Präsidentenpalast ist jetzt zur Hälfte seine Produktionsfirma, zur anderen Hälfte die Berater von dem Oligarchen Kolomoyski, wo ja immer das Reden war, der steht hinter ihm. So. Und das hat das russische Fernsehen sehr schön rausgebracht am Sonntag. Und das habe ich dann übersetzt, den Beitrag wieder mal. Er hat also in seiner Sendung im Grunde schon Dinge angesprochen, oder jetzt genannt in der Fernsehserie, die er jetzt in Reden als Programm verkündet. Das ist also wirklich witzig, dass er das russische Fernsehen nebeneinander gestellt, was der da jetzt so erzählt. Nämlich, der war so auf so einem IT-Forum in Kiew, wo er dann mal wirklich im Grunde erzählt hat, das Land muss irgendwie mit dem Smartphone regiert werden. und seine ganze Rede, also nur so, wir brauchen weniger bla bla bla. Und also das kann man auch mit einer russischen Serie sehen, weil bla 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 ist auch auf Russisch bla bla bla. Es ist also wirklich reine Show, was der da macht. Dann wollte ich mal eben, was wollte ich jetzt gezeigt haben dabei? Also er vereinfacht alles sehr und jetzt kommen wir gleich zu den Einsätzen. Also jetzt hat er zum Beispiel sich selber schon mal als Oberbefehlshaber eingesetzt, das ist normal als Präsident. Und jetzt kommen wir zu den Ernennungen. Also ne, es war alles hier so ein bisschen Show. Der ist sogar in der Woche bei einem Auftritt von seinem Comedy Club, also die sind da irgendwo, hatten einen Auftritt, da ist der auch der hingefahren und ist auf der Bühne auch nochmal aufgetreten. Also ne, nochmal einen Auftritt in seiner alten Show gemacht, auf der Bühne vor Publikum. Der macht Show weiter. So, und dann hat er ernannt, Leute, Andrei Bogdan. Das ist ein Anwalt, und zwar der Berater und Anwalt von dem Oligarchen Kolomoyski. Der ist jetzt Verwaltungschef. Der ist der Chef von der Präsidialverwaltung. Und dann hatte Zelensky, wie gesagt, ganz viele Leute von seiner Show Quartal 95 eingestellt. Da sind, erster Stellvertreter ist jetzt Trofimov. Das war der Produzent der Show. Der Leiter der Verwaltung ist Kostyuk, das war der Drehbuchautor. Und so geht das weiter. Es ist also wirklich, ja, das ist Realsatire pur. Wenn es nicht so traurig wäre, es wäre lustig. Man kann wirklich sagen, die Ukraine tut mir schon lange leid. Ich kenne ja nur Menschen von da, ich war auch in dem Land, ich habe es gesehen, tolle Leute eigentlich. Aber was denen passiert, das wünscht der größten Feind nicht. Und dann kommt noch hinzu, der Kolomoyski, der nun wirklich inzwischen ziemlich offen die graue Eminenz hinter Zelensky ist, weil er seine Leute in der Regierung platziert, der hat jetzt mal eben vorgeschlagen, weil es gibt neue Gespräche mit dem EWF, die Ukraine ist ja pleite, hat der Kolomoyski mal vorgeschlagen, warum wollen wir nicht einfach den Staatsbankrott anmelden? So, ja, also das ist ein ganz heißes Thema.
Was heißt denn Staatsbankrott? Kannst du das mal kurz erklären?
Das ist genau das, was ich
erzählen will, weil ich einen Staatsbankrott
mal miterlebt.
Ja.
Und zwar 1998 in Russland. Und Staatsbankrott ist etwas, das wünschst du keinem, das kann man sich nicht vorstellen, weil man es nicht erlebt hat. Mhm. 1998 war Russland pleite. Und das führte dazu, dass der Rubel in den Keller ging. Es gab eine Woche keine Rubelkurse. Keiner wusste, was der Rubel wert ist. Das bedeutet, dass viele, also alle importierten Waren, verschwanden aus den Geschäften, weil keiner wusste, zu welchem Preis kann ich eine Rolle Toilettenpapier verkaufen, damit ich sie auch wieder nachkaufen kann.
Warst du damals schon in Russland? Hast du da schon gelebt?
In 98 bin ich umgezogen und zwei Monate nach meinem Umzug kam die Staatspleite.
Wow.
Und das war heftig. Ich bin damals eine Woche, also einen ganzen Tag, einen Sonntag durch die Stadt gefahren, durch alle Supermärkte, weil ich eine Rolle Klopapier kaufen wollte.
Okay.
Gab's nicht, weil die Supermärkte wussten nicht, welchen Preis mache ich dran, damit ich für das Geld, was ich bekomme, morgen auch nachkaufen kann. Mhm. Also das ist eine Erfahrung, die gönne ich keinen. Und das hat der Kolomoyski jetzt vorgeschlagen, um sich von der Macht des EWF zu befreien. Erklären wir einfach Staatsbankrott, alle Schulden werden gestrichen. Das machen die Amerikaner und die Europäer sicher nicht mit, weil dann die sind Garanten der Schulden vom EWF, da müssen die nämlich bezahlen. Damit wird er nicht durchkommen. Aber allein die Idee ist also so Hammer, weil das muss man wirklich erlebt haben. Also das ist eine Sache für die Russen, wenn du 98 sagst, die wissen alle, was gemeint ist. Das war so einschneidend. Und ich habe es eben miterlebt und mir ging es gut. Ich hatte einen Dollargehalt. Also mir war es jetzt relativ egal, ich hatte Geld. Aber es war grausam, was da in der Zeit abgegangen ist.
Mhm. Tacheles, Ausgabe Nummer 7, Politik nach Drehbuch, gibt es bereits kostenlos für alle auf unserem YouTube-Kanal zu sehen.
Ja, und ich fand persönlich interessant nach dieser Europawahl die Berichterstattung deutscher Medien, die ja so den Tenor hatte mit dem großen Fragezeichen, oh Gott,
der Osten hat blau gewählt.
Oh ja. Ja.
Und darüber hat man sich echauffiert, aber ich meine, es war ja eine Europawahl und wenn man sich das mal europäisch, gesamteuropäisch und nicht nur in Deutschland anguckt, muss man sagen, die Westdeutschen haben anders gewählt. Der Osten hat so wie Europa gewählt.
Ja, eigentlich schon. Vor allem, wenn man sich die Verteilung anschaut, also ich habe eine Gesamtverteilung gesehen der einzelnen Wahlbezirke in Deutschland, da fällt zum einen auf, großer schwarzer Anteil, aber die ganzen Hauptstädte, München, Stuttgart, der ganze Pott, also die großen, Hamburg, Bremen, Berlin, grün. Komischerweise in den Hauptstädten der einzelnen Bundesländer grüne Mehrheiten, der Rest ein schwarzes Meer und im Osten drüben blau.
Wie erklärt ihr euch das?
Meine These ist, dass die Menschen aus der ehemaligen DDR einfach sich besser auskennen, wie man verarscht wird. Weil die das schon einmal mitgekriegt haben und da noch so eine kollektive Erinnerung da dran ist an ein sterbendes System. Und dass die jetzt also aus Verzweiflung oder aus Protest oder aus Überzeugung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall erkannt haben, ich kann nicht CDU, CSU und Linke und Grüne sowieso nicht.
Robert, du bist Münchner. Grün hat München geholt, die stärkste Partei in München.
Ich ertränke mich in der Isar. Ja? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber meines Erachtens ist es ein Erfolg von jahrelanger und akribischer Gehirnwäsche. Also das ist natürlich auch wieder eine steile These. Die mir zur Verfügung stehenden Fakten erlauben eigentlich nur einen Schluss, dass diese ganze Politik, die jetzt den Klimawandel so nach vorne schiebt, dass die mehr oder weniger alles auf Junk Science, auf Fake Science und Fake News aufgebaut ist. Ich habe mich lange damit beschäftigt, das ist auch sehr kontrovers, es gibt auch Kollegen in unserem Kreis, die das ganz anders sehen, aber meine Analyse ist einfach, dass an diesem menschgemachten Klimawandel nichts dran ist. Es gibt eine menschgemachte Umweltzerstörung, die massiv vorangeht. Man muss nur mal Bilder aus Bangladesch anschauen, wie es da ausschaut, oder Flüsse in Afrika oder in China. Das ist eine Katastrophe, auch was die Flora, Fauna betrifft, die Meere, Plastik und so weiter, da müsste eigentlich der Fokus drauf sein. Aber die jungen Leute, die werden jetzt vor den Karren gespannt und schreien Klima, wer nicht hüpft, ist Nazi und so weiter, haben aber gar keine Ahnung von den wirklichen Hintergründen. Okay, das ist kontrovers, ich weiß, aber diese ganze Debatte, die wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, in Bezug auch auf dieses Rezzo-Video und welche Kampagne da noch dahinter steckt, ich glaube, das ist alles ein Resultat von wirklich langer Beeinflussung von Meinungen und Gefühlen. Und diese Greta ist ja auch irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht und wird da jetzt gehypt. Und die heilige Schutzpatronin kann jetzt sogar CO2 sehen und so weiter. Ja, also das hat ihre Mutter in dem Buch geschrieben, wo ich mir auch gedacht habe,
Du hast es ja in unserem Jahresrückblick 2018 quasi schon so ein bisschen prognostiziert, dass Habeck so ein bisschen als Kanzler aufgebaut wird. Das erschien mir damals wesentlich absurder als heute,
ja.
Weil heute hat man wirklich das Gefühl, es gibt so eine Allianz aus deutschen Mainstream-Leitmedien, aus der Grünen Partei und genialen Werbestrategen, die im Prinzip, ob jetzt in Auftrag gegeben oder nicht, aber im Endeffekt Wahlkampf für die Grünen machen. Du hast das YouTube-Video, was ja über 10, also zweistellige Millionen Klicks erzeugt hat.
Tagesschau hat es gefeatured.
Ja. Und das war ja nun wirklich eigentlich etwas, wo du sagst, ja, das ist schon eine ordentliche Rechercheleistung, da musst du journalistisch fit sein, das machst du nicht mal eben so als Influencer irgendwie. Ja, so. Ja. Also, da gibt es viele Fragezeichen, ja, auch eben, dass er so unabhängig gar nicht ist, sondern eben in einem YouTube-Netzwerk, was Ströer betreibt, die ja nun für die ganze Außenplakatwerbung verantwortlich sind und die haben da mehr oder weniger ein Monopol drauf. Und diese ganzen Influencer, YouTuber, die aufgebaut haben, sind ja auch nichts anderes als eine Plakatierungsfläche.
Ja. Ja.
Das ist deren Job. Und Leute wie dieser Riso oder Rezzo oder wie auch immer, ja, die sind halt Teil dieses Netzwerks. Aber man muss halt sagen, bei dem Video ging es halt explizit auch nicht um Geld. Ne? Da lief auch keine Werbung.
Mhm.
Man kann darüber natürlich schon spekulieren, ja, was steckt dahinter. Aber im Endeffekt werden wir es erstens nicht erfahren und zweitens spielt es auch gar keine Rolle, weil das Resultat ist, dass die Grünen natürlich enorm davon profitiert haben. Jetzt kann man natürlich darauf schimpfen. Ja. Im Prinzip ist ja sehr vieles richtig, was in dem Video gesagt wurde. Und die Kritik geht ja eher dahin, dass er alle kritisiert hat, außer eben die Grünen.
Und die Linken. Linke und Grüne, die könnt ihr wählen. Ja. So, Linke und FDP hat er gar nicht erwähnt. Linke und Grüne, die könnt ihr wählen, aber den Rest könnt ihr vergessen.
Und so, und mir ist eben auch aufgefallen, dass gerade das deutsche Flaggschiff der Spiegel eben auch in dasselbe Horn schießt. Ja? Mhm. Wenn es um Kritik jetzt zum Beispiel an AKK geht, sind die auch voll dabei. Ja? Mhm. Ich meine, die Kritik ist natürlich auch völlig berechtigt, aber man hat so das Gefühl, man will hier irgendwie so ein bisschen einen grünen Kanzler forcieren.
Mhm. Problematisch finde ich auch bei dem Punkt, den du angesprochen hast, dass jetzt die Mainstream-Medien so wieder mal dem Osten so in die Schmuddelecke stellen und sagen, die haben falsch gewählt. Das halte ich für ein unglaublich problematisches Demokratiebewusstsein. Mhm. Also wenn man das einfach nicht akzeptieren kann, dass jemand was anderes wählt, das muss man eigentlich respektieren. So müssen wir eigentlich uns als Demokraten erziehen. Und der nächste Punkt ist, wenn man das dann europäisch anschaut, dann ist er tatsächlich, sag mal, in dem modernen, urbanen Westdeutschland, das ist die Ausnahme. Die wählen anders als die meisten in Europa. Und da entdecke ich dann auch wieder so ein altes Problem, das wir schon öfter in Deutschland hatten, ist diese Überheblichkeit. Also wir stellen uns moralisch über die anderen und wir erklären dem Rest von Europa und der ganzen Welt, wie man sich ethisch korrekt in dieser Klimadebatte jetzt verhält. Mhm. Und das halte ich für eine ganz, ganz gefährliche Situation. Wenn wir uns wieder so erhöhen und wir wieder den anderen erklären, wie es funktioniert, das ist gefährlich.
Interessant fand ich auch, dass die Grünen zwar fast überall wirklich ihr Ergebnis verdoppelt, verdreifacht oder sonst, wir haben außer in Schweden, der Heimat von Greta.
Echt? Ja, was ist
da? Da haben die 4% verloren. Kann sich jetzt jeder selber überlegen, was da der Auslöser gewesen ist. Vielleicht waren sie auch einfach der Sache überdrüssig irgendwie. Ja. Weiß man nicht. Du hattest diese Woche einen sehr spannenden Gesprächsgast.
Ja, Dr. Markus Krall. Endlich hat es mal geklappt, dass wir terminlich, räumlich und zeitlich zusammengekommen sind. Und ich habe sein Buch schon lange auf dem Schirm gehabt. Es gibt auch einen Vortrag von ihm, der schon lange online ist. Und Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, ist der Titel. Und das ist ein Thema, das ist, also es gibt ein Vorher und ein Danach. Das ist so ein bisschen wie so 9-11. Ja? Es gab eine Welt vorher und ein Danach. Und wenn man diese Fakten, die Dr. Krall zusammengepackt hat, als Wirtschaftssachverständiger, als Superbrain in Sachen Finanztechnik, ja, Finanzsystem, dann weiß man eigentlich, was Sache ist bei uns, dass wir jetzt in einer Situation leben, die ist um ein Vielfaches kritischer wie die Situation 2008. Lehman Brothers, der große Finanzskandal, den man mit Billionen Dollar und Geldern und Verschiebungen irgendwie versucht hat zu kaschieren. Wir stehen jetzt in einer viel kritischeren Situation und ich habe als Resultat daraus beschlossen, dass ich meinen Prepper-Vorrat, meinen Vorratskeller vielleicht mal ein bisschen wieder anpassen sollte, vielleicht mal ein bisschen mehr reinschieben, weil es kann wirklich ganz schnell sein, dass das Ding uns um die Ohren fliegt und uns nicht nur die Verwerfungen in der Finanzgeschichte oder in der Finanzwelt, die da vor uns stehen, sondern auch die technischen Veränderungen hat er ja in seinem Buch auch erklärt und in seinem Vortrag. Und zwar die Quantencomputer, wie die unsere Welt in naher Zukunft verändern wollen. Thema. Das wird so krass sein. Ich müsste mal kurz erklären, wer es noch nicht gesehen hat.
Oder lass es ihm doch einfach in einem Schnitt.
Dr. Markus Krall, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, was ist eigentlich Technogettung durch Quantencomputer?
Was haben wir eigentlich da vor uns? Wir haben eine Politik vor uns, die an allen Fronten, wo sie auch tätig ist, versagt. Das kann man, glaube ich, leider so sagen. Ja. Das merken die Leute immer noch nicht, weil sie durch diese Geldblase, die die EZB geschaffen hat, in einer Wohlstandsillusion gehalten werden. Mhm. Aber diese Illusion wird demnächst zerplatzen.
Ist auch eine mediale Blase, dass man uns natürlich permanent vorhält, alles passt doch, alles super.
Alles super. Mutti macht schon. Das ist, also wir sind eigentlich wir sind permanent auf Dope in dieser Gesellschaft, wenn man es mal genau betrachtet. Ja? Auf dem monetären Dope, auf dem medialen Dope. Ja. Und die Leute haben zum Teil eben auch nicht das analytische Handwerkszeug zur Verfügung, um das zu durchdringen, zu durchschauen, dass das im Prinzip ein Wandeln auf dünnstem Eise ist. Mhm, ja? Und also die Kuh steht auf dünnem Eis, die ganze wirtschaftliche Kuh steht auf dünnem Eis, aber nicht nur in der Geldpolitik. Es gibt ja eigentlich kein Politikfeld, wo nicht die Entscheidungen, die man getroffen hat, katastrophal sind. Und das betrifft nicht nur die Themen, wo es diese Auseinandersetzung mit der populistischen Zungenschlag Migrationskrise gibt. Mhm. Das betrifft die Energiepolitik, Also die Energiewende ist von einem ökonomischen Analphabetismus geprägt, der eigentlich seinesgleichen sucht.
Ja, das ist nicht in Worte zu
fassen. Eine komplette Ignoranz ökonomischer und technologischer Realitäten, dem man immer noch eins draufsetzt.
Und jetzt mit den Grünen noch mehr Fahrt aufnimmt.
Dieselkrise ist genauso ganz ähnlich. Dieselkrise ist im Grunde genommen ein völlig unbegründetes, gehyptes Unsinnsthema. Der Diesel im Gegenteil ist die effizienteste Möglichkeit, von A nach B zu kommen und die energieeinsparendste und damit auch die klimaschonendste von allen. Und den Diesel da so zu verteufeln, hat jetzt dazu geführt, dass man einfach mal 4% des Vermögens der Deutschen enteignet hat. Das ist den meisten Leuten nicht klar. Wir haben 45 Millionen Fahrzeuge im Land. Ja. Davon sind 15 Millionen Dieselfahrzeuge. Die haben sich im Wert halbiert durch diesen politischen Schwachsinn. Ja, ja. So, wenn man also mal einfach mal eine Überschlagsrechnung macht und sagt, im Schnitt war der Fahrzeugbestand vorher 20.000 Euro pro Auto wert, jetzt ist er nur noch 10.000 Euro pro Auto wert, dann haben wir also 10.000 Euro Wertverlust mal 15 Millionen, sind 150 Milliarden. Das ist das, was man das ist der Betrag, um den man ein Drittel der deutschen Autofahrer oder Eigentümer enteignet hat durch diesen Unsinn. Ja, der also weder ökonomisch noch technologisch noch sonst wie irgendwie zu rechtfertigen ist mit willkürlichen Grenzwerten, die aus der Luft gegriffen sind und aus heißer Luft im wahrsten Sinn des Wortes gegriffen sind. So, und also egal, wo man hinschaut, also Geldpolitik, Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, Wohnraumpolitik, also erst verknappt man den Wohnraum künstlich mit dem 800-Pfund-Gorilla einer aus den Fugen geratenen Immigrationspolitik. Ja, denn da ist ja praktisch die gesamte Flussgröße des Marktes, nicht die Bestandsgröße, aber die gesamte Flussgröße des Marktes, also der freie Wohnungsbestand absorbiert worden und dann wundert man sich anschließend über die Folgen, schreit anschließend nach Enteignung. Ja, da muss man sich auch mal überlegen, wie viel Intelligenz gehört eigentlich dazu, hier wieder von Marktversagen zu reden, wo es doch offensichtlich ein Politikversagen war. Ja. Und dann schreit man nach Enteignung und will die ganze Sache am liebsten den gleichen Leuten in die Hände geben, die schon, wie soll ich sagen, für den Berliner Flughafen zuständig waren.
Ein Expertenteam per se.
Expertenteam per se. Also ich sag mal, wer in Berlin eine Wohnung hat und jetzt nach Enteignung schreit, da sollte sich wirklich mal die Frage stellen. Will ich, dass die gleichen Leute, die für den Berliner Flughafen zuständig sind, jetzt für meine Wohnung zuständig sind? Also ich halte es für eine begrenzt gute Idee, ja, aber das muss ja jeder selber wissen, der danach schreit. Dann gehen wir also wirklich überall durch, die Agrarpolitik ist schon immer ein Subventionsgrab. Auf der Frage der inneren und äußeren Sicherheit, es ist ein Desaster in Dimensionen. Ich kann dazu nur sagen, wenn ein israelischer Minister beim Staatsbesuch in Deutschland die von ihm besuchten Politiker fragt, bei 36,9 Milliarden Verteidigungsbudget, wie schaffen Sie es da eigentlich, keine Armee zu haben? Ja, wie geht das überhaupt? Ja, ja. Das geht durch geballte Inkompetenz.
Ja. Ja. Siehe Gore Fock.
Das ist das prominenteste Beispiel. Dann schreit Frau Merkel nach einem Flugzeugträger, ja, die kann meinetwegen den Berliner Flughafen auf die Gore Fock draufschrauben, dann hat sie einen. Ja, dann das wird wohl ungefähr, das ist wahrscheinlich das Konzept, das sie im Sinn hatte. Ja, also da muss man sich an den Kopf fassen, wie man lebt da in Luftblasen. Also jedes einzelne Ding, das die Politik anfasst, ist eine Katastrophe. Und das hat einen Grund, das hat einen ökonomischen Grund. Das ist ein institutionenökonomischer Grund, nämlich die adverse Selektion des politischen Personals.
Was heißt advers?
Advers heißt eigentlich dysfunktional oder falsch aufgesetzt. Also wir haben einen ökonomischen Mechanismus, der dafür sorgt, dass genau die falschen Leute in die Politik gehen und dort aufsteigen. Und dieser ökonomische Mechanismus ist unser Bezahlsystem der Politiker. Der Durchschnittsabgeordnete im Deutschen Bundestag verdient dreimal so viel wie der deutsche Durchschnittsbürger, was allein schon ein bisschen problematisch ist in meinen Augen, dass die Repräsentanten des Volkes dreimal so viel Geld verdienen wie das Volk selbst. Und dieses dreifache Einkommen, das können sie erzielen im Prinzip, ohne irgendwie eine Qualifikation haben zu müssen. Das heißt, dieser Job ist der Idealjob für jemanden, der in der freien Wirtschaft niemals auf die Füße käme.
Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, im Gespräch mit Dr. Markus Krall, gibt es jetzt bei uns im Premium-Bereich auf Nuviso Plus. Mit einem Premium-Abo könnt ihr unsere Arbeit unterstützen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, euch da als Abonnenten begrüßen zu dürfen. Denn nur so ist es überhaupt möglich, dass wir hier all die Sendungen für euch produzieren können. Ja, wir blenden jetzt mal an der Stelle ein Foto ein. Dieses Foto ist in den letzten Tagen vom Mount Everest entstanden und man sieht da Stau.
Es gibt offensichtlich gerade so ein gutes Wetterfenster, dass so viele Menschen gleichzeitig auf den höchsten Gipfel hoch wollen. Und da das ja wirklich sehr, sehr eng ist, wir wissen es ja durch unseren Freund und Kollegen Martin Sweet, der letztes Jahr oben war und die dicksten Grüße von da oben runter geschickt hat, wie eng dieser Gipfel ist eigentlich und dass man da wirklich nur ein ganz kurzes Zeitfenster hat und dann kommen schon die Nächsten. Und wenn jetzt dann natürlich 100 Leute vor dir stehen, dann stehst du da oben in der Todeszone, stirbst innerlich jede Sekunde ein Stück mehr. Das hat er auch beschrieben in dem Interview und was er da alles erlebt hat. Und das ist eben dieses Jahr so vielen Menschen in der letzten Zeit zum Verhängnis geworden. Ich glaube, in den letzten 10, 14 Tagen sind 10 Menschen gestorben, entweder auf dem Weg rauf oder runter in dieser Todeszone, weil sie einfach nicht weitergekommen sind.
Genau, die sind also gar nicht abgestürzt oder von einer Lawine erwischt worden, wie es da vielen Alpinisten geht, sondern die sind tatsächlich einfach entkräftet, haben irgendwann das Atmen aufgehört, das Herzschlag hört auf, weil du zu lange in dieser Todeszone bist. Ja. Und ich finde auch, das Foto hat eine unglaublich große Ausdruckskraft, denn was führt denn diese Menschen da hoch? Eigentlich ist es doch ein fast schon spirituelles Erleben, ein Grenzen austesten, das Erleben auch mit der Natur, mit den Elementen. Aber wenn du da oben im Stau stehst, wie bei IKEA, da ist nichts mehr von dem übrig. Das ist sozusagen das gekaufte Erlebnis. Man konsumiert es einfach nur. Hey, ich zahle an irgendeine spezialisierte Reiseagentur 60.000, 70.000 Dollar und das ist nicht unrealistisch. Und dafür möchte ich dann die Garantie haben, dass ich einmal in meinem Leben da oben war. Kann ich es abhaken. Aber wenn du wirklich die Natur, die Macht des Himalaya spüren willst, dieses Gebirge ist so groß, es gibt so viele Täler, wo du hingehen kannst, wo noch nie einer ist. Aber sich dann in der Todeszone in die Schlange stellen, ist einfach nur bizarr.
Also diesen Gedanken, den du hast mit dem, dass das ein spirituelles Erlebnis ist. Ich muss da einen Artikel mal aufgreifen vom Freeman, Schall und Rauch, der geschrieben hat, dass es eigentlich ein Spiegelbild der Pervertierung unserer Gesellschaft ist, dass all diejenigen, die da hochrennen, dass die viel Geld ausgeben für ihre Bucketlist, ja, dass sie das von der Liste abstreifen können. Da geht es um ich. Und die ganze Umweltzerstörung, die da oben ist, die ganzen menschlichen Fäkalien, die da oben nicht verwittern und auch nicht abgetragen werden, der ganze Berg ist verseucht, mehr oder weniger. Oder viele Bergsteiger werden krank, weil sie Schnee schmelzen. Und da ist die Pisse von Tausenden von Bergsteigern drin in diesem Schneewasser. Das wusste ich vorher gar nicht. Auch der ganze Dreck, der da liegen bleibt. Also, und dann natürlich auch diese Schizophrenie, wenn du da hochgehst und willst eben dieses große Ereignis und weißt genau, bei dem Toten mit den grünen Skischuhen musst du rechts gehen, hat der Martin erzählt. Der liegt da seit Jahren da oben, den trägt keiner runter. Nein. Und die sterben, die werden entweder runtergekippt oder liegen gelassen. Also das ist pervers, mehr oder weniger. Ja? Und spiegelt natürlich auch unsere Gesellschaft, wo die Leute einfach nur um den persönlichen Kick und um den persönlichen Vorteil sowas machen. Also der spirituelle Aspekt am Mount Everest ist...
Meine ich ja. Genauso ist es. Die Leute konsumieren das. Sie glauben, sich das kaufen zu können. Aber wenn du es wirklich suchst, dann musst du eben nicht auf den allerhöchsten Punkt der Erde. Da gibt es so viele
Gegenden,
wo du wirklich auch dich selber in der Konfrontation mit Natur auch erleben kannst. Ja. Und darum geht es ja ursprünglich. Und das kann man dort finden im Himalaya. Aber bei so einer Veranstaltung offensichtlich überhaupt nicht mehr. Da kannst du auch bei McDonald's in der Schlange stehen bleiben.
Ja, ja, Martin Schwedt hatte das ja im Prinzip auch gesagt, dass er hat ja die Seven Summits gemacht und da gehört der Everest nun mal mit dazu. Und den hat er sich bis zum Schluss aufgehoben, weil er irgendwie darauf am wenigsten Bock hatte.
Ja, aber seine Story ist ja auch eine ganz andere. Als totgeweihter Krebspatient, dem sie sagen, mach dir noch eine schöne Zeit. Und er sagt, von wegen, dem schlage ich ein Schnippchen und ich gehe jetzt auf alle Berge hoch. Der hatte irgendwie noch so ein, bei ihm kann ich das verstehen. Ja, nicht, weil ich ihn jetzt persönlich kenne, sondern weil er wirklich sagt, ich habe vielleicht noch ein bisschen Zeit, ich will auf diese Hügel draufsteigen, ja. Und dass er das dann geschafft hat, Wahnsinn. Aber wenn das dann wirklich so zum Massentourismus wird, wie er da erzählt hat, dass du da so eine Rundkugel mieten kannst mit Whirlpool und Billard und allem Scheiß da oben oder so. Ja? Die Chinesen haben da die Straße asphaltiert und dann tragen dir da 6 Träger die Sauerstoffflaschen hinterher. Also das kann es jetzt auch nicht sein. Ja?
Ist auf jeden Fall ein Symbolbild für unsere Gesellschaft und passt auch ganz gut zu dem Thema, was wir letzte Woche schon angekündigt hatten. Du hattest dich mit dem Amazonas beschäftigt.
Ja, Amazonas gilt ja gemeinhin uns allen auch als die Wildnis. Das ist, was wir schon von klein auf bekommen. Das ist die grüne Lunge, absolute Wildnis und sozusagen das Gegenteil von Zivilisation, dort, wo der Mensch nichts verloren hat. Aber tatsächlich hochinteressant, dieses Weltbild stimmt nicht. Und in den letzten 10, 20 Jahren sind unglaublich viele neue Erkenntnisse gekommen, die uns die Archäologie liefert. Dort, wo der Regenwald, und das ist schlimm, wo der Regenwald abgeholzt wird, kommen auf einmal Dinge zum Vorschein, von denen wir vorher nicht wussten. Und mittlerweile sind die archäologischen Befunde so, dass man sagen kann, der Amazonas war viel bewohnt. Da haben bis zu 20 Millionen Menschen gelebt. Und das, was wir als Wildnis wahrnehmen, ist im Grunde genommen das Ergebnis auch von menschlicher Schaffenskraft. Es ist ein Garten. die vielen Obstbäume, die dort im Amazonas wachsen, die wachsen da nicht zufällig, so, sondern die haben Menschen angepflanzt. Und ganz wichtig ist auch das Terra Preta zu nennen, die schwarze Erde. Das ist ein von Menschen entwickelter Boden, der so eine Kraft hat, so viel Nährstoffe hat, dass dann die Erträge von Nutzpflanzen halt ins Vielfache gehen. Und das führt uns auch zu einem völlig neuen Verständnis, wie auch Menschen zusammenleben können, ohne dass man dann große Städte baut, ohne dass man dann Ackerbau betreibt. Und mit diesem Ackerbau ging ja das Ganze los, dass Religionen kommen, dass auch Hierarchien kommen. Mhm. Und im Amazonas, dort haben über lange Zeit Millionen Menschen gelebt, die hatten überhaupt gar nicht diese Hierarchien. Ne?
Heißt es, der Amazonas ist dann, der hat die alten Städte überwuchert alles, dass da noch viel mehr so
Inka und so. Gar nicht mal, das, was man dort findet, sind auch keine jetzt aus Stein gebauten Strukturen, sondern die Menschen haben in der Natur gelebt, das sind Gartenstädte sozusagen.
Okay, deswegen haben wir keine Spuren mehr von
denen. Genau, und das große Mysterium, das große Rätsel ist natürlich, wo sind diese ganzen Leute hingekommen? Mhm. Weil wenn man dann in der Zeit der ganzen spanischen Konquistadoren, dann hat man die dann auch einfach nicht mehr gesehen, dann sieht es so aus wie jetzt. Nur der allererste Konquistador, der berichtet noch, der hat da Millionen von Menschen gesehen und danach hat man gedacht, das wären Sprücheklopfer. Aber heute die Archäologie beweist, er hatte recht, Amazonas ist keine Wildnis.
Mhm. Wir schauen mal in die Sendung rein, hier ein Ausschnitt von Stoner.
1546 beginnt unsere Geschichte und dort hatten die Vision, eine Expedition zu unternehmen in den inneren Amazonas rein. Und der Francisco de Orellana war sozusagen der erste Mann oder der erste Europäer, der den Amazonas einmal komplett durchquert hat. Er ist auch derjenige, der dieser ganzen Gegend den Namen Amazonas gegeben hat. Und was hat er denn berichtet, dieser Francisco de Orellana? Der hat gesagt, dass überall entlang des Amazonas, dieses Flusses, ist ja nicht nur ein Fluss, man muss sagen, es ist ein Flusssystem mit zahlreichen Seitenarmen, wirklich eine Wasserlandschaft, ja, gerade bei Hochwasser. Und er hat gemeint, dass überall entlang des Amazonas Städte waren. Städte mit, wie er beschrieben hat, sehr, sehr kriegerischen Leuten, also sie hatten halt ständig, wurden die angegriffen. Aber so beschreibt er das. Aber er sagt, es gab überall Städte. Dort waren, tatsächlich sagt er, Millionen von Menschen, die dort gelebt haben. Und das ist so diese Geschichte, die er erzählt hat über das Innere vom Amazonas. Und jetzt ist halt, das hat er halt erzählt, um letztens auch wahrscheinlich wiederum einen Grund zu haben, eine neue Expedition zu finanzieren. Und das ist aber dann nicht dazu gekommen. Er hat dann nochmal eine Expedition gemacht, diesmal von der Seite rein, ist bis Manaus gekommen. Manaus ist so, sagt man dann wirklich, das Tor zum inneren Amazonas. Und ist aber dann auch verschollen auf seiner zweiten Expedition. Was dann wirklich aus ihm wurde, weiß man nicht. Naja, jetzt hat es dann einige Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis das nächste Mal ein Europäer wirklich in diesen inneren Amazonasbereich reinkam. Das waren vielleicht 60, 70 Jahre später. Und der nächste, der dort reinkam, der erzählte, der hat einfach, also der hat diese Städte nicht mehr gesehen. All diese Städte, von denen dieser Francisco de Orellana erzählt hat, die waren einfach nicht mehr da. Und man hat dann schon geglaubt, naja, da hat einfach dieser Francisco de Orellana, der hat halt einfach Geschichten erzählt. Ja. Und der Name Amazonas, den hat er rausgeholt, weil er erzählt hat, dass von den Angreifern, also die diese Expedition angegriffen haben, dass dort auch Frauen gekämpft haben. Und zum Teil, also seinem Eindruck, wie gesagt, diese Geschichten, wir können ja auch nur schwer sowieso nur eins zu eins nehmen, aber er hat das so beschrieben, dass da eben auch manche von den gegnerischen Anführern, dass es Frauen waren. Und das ist der Grund, warum er dann diesen Namen Amazonas gewählt hat. Und das finde ich eigentlich auch schon sehr spannend. Ja. Amazonas, wo kommt das eigentlich her, dieses Wort Amazonen? Das kommt aus der griechischen Mythologie. Die Griechen haben auch schon von den Amazonen berichtet. Und die Amazonen, das waren keine, jetzt in der griechischen Mythologie, das waren jetzt keine göttlichen Wesen oder Halbgötter oder sowas, sondern es waren Menschen. Ja, ganz klar, es waren menschensterbliche Menschen. Aber die, was sie dort erzählt haben, es waren halt sozusagen Gesellschaften, die von Frauen regiert wurden. Und man hat es dann so halt projiziert als ja, die Frau als Kämpferin. Aber um was es eigentlich geht, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, um was es eigentlich geht, was man als Amazonen definiert, das waren im Grunde genommen halt Völker, Stämme, die es damals in der Antike auf jeden Fall noch gegeben hat, die matriarchalisch organisiert sind. wo die Erblinie vielleicht von der Mutter zur Tochter ging. Und was ist es denn? Amma, Ma, das ist so, das ist reine Phonetik, ja? Das ist die Mutter. Das ist wie ein kleines Kind, das schon sagt, Mama, Amma, Mama, das ist das Gleiche. In Indien sagen die Kinder zu ihrer Mutter nicht Mama, sondern Amma. Das ist dieselbe Phonetik aber. Ja? Und Amazon, die Zone der Ammas. Ja? Also so ein Bereich, wo halt Amma am wichtigsten ist, die Mutter. Ja? Naja, sehr interessant, das war bei den Griechen so. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Francisco de Orellana. Also das ist so, was der beschrieben hat. Und wie gesagt, ob man das am Anfang glauben konnte oder nicht. 60 Jahre, 70 Jahre später kommen jedenfalls wieder Europäer hin und das ist einfach menschenleeres Gebiet. Die haben den Amazonas dann so vorgefunden, wie wir es jetzt in unserer Vorstellung die letzten Jahrhunderte hatten, dass es einfach eine Wildnis ist, ein total unbesiedeltes Gebiet, wo auch Siedlung gar nicht möglich erscheint, weil halt Wildnis und dichtester Regenwald, Dschungel. Und dass es dort höchstens in ganz kleinen Populationen ganz primitive Stämme gibt, die es heute noch gibt. Da gibt es winzigste Ethnien. Manche von denen, die heute noch keinen Kontakt haben. Und das ist, was man danach dann vorgefunden hat. Aber die Dinge, die wir jetzt erfahren, die haben wir auch nur erfahren, weil eben in den letzten Jahrzehnten viele oder weite Stücke von diesem Regenwald einfach abgeholzt werden. Ja. Kennt alle diese Berichte und rettet den Regenwald. Da bin ich auch dabei, weil es bringt auch nichts dort in diesem Amazonasbecken den Regenwald zu roden und dann irgendwie Soja anzubauen oder eine Rinderzucht zu machen. Weil dieser ganze Boden im Amazonasbecken, der ist halt sehr, sehr nährstoffarm. Das ist, eigentlich wächst du da nicht. Du kannst dort keine Landwirtschaft machen wie bei uns. Du kannst dort nicht Ackerbau betreiben oder sowas. Da bietet einfach der Boden zu wenig. Und leider ist es aber halt jetzt in den letzten Jahrzehnten so gewesen, dass man immer mehr von diesem Amazonas rodet oder Bereiche rodet. Und in den Flächen, die auf einmal gerodet sind, die vorher dichter Regenwald waren, da entdecken wir auf einmal mehr und mehr menschliche Spuren.
Donaufrank und frei mit der Ausgabe über den geheimnisvollen Amazonas gibt es auch schon auf Nuviso Plus für alle Premium-Abonnenten. Habt ihr eigentlich die letzten Fußballspiele verfolgt? Die Saison ist zu Ende. Ja, es gab Relegationsspiele, es gab Meisterschaftsspiele, es gab Pokalspiele.
Leider ein trauriges Pokalspiel. Also ich habe ja gehofft, dass wenigstens dieses Jahr mal Leipzig wenigstens den Pokal holt. Und ich wohne in Sichtweite zur Allianz Arena. Ich müsste eigentlich Bayern-Patriot sein, aber ich habe was dagegen, wenn immer der Gleiche gewinnt. Das war beim Schumacher schon so, jetzt ist es beim Hamilton so, bei der Formel 1. Und immer wieder die Bayern. Und dann stehen die da auf dem Marktplatz, am Marienplatz in München so, uns Volkshofer, kenne ich alles schon. Nein, mein Herz schlägt für Leipzig in dem Moment. Ja. Schade, schade.
Deins nicht, ne? Du bist Bayern-Fan.
Ach, was ist Fan? Also aus dem Alter bin ich raus. Aber ich komme mal aus München auch, das ist meine Heimatstadt. Und,
ich bin Underdog-Fan, weißt du? Immer die Kleinen sollen mal gewinnen. Ja? Das ist doch viel besser, wie immer nur der eine Motz, der Dicke auf dem Schulhof, der alle anderen... Verstehst, was ich meine?
Ja. Aber bevor wir jetzt zu sehr sportliche abdriften, ich meine, wir beobachten ja auch den Fußball oder überhaupt auch die Popkultur. Ja, es ist eben Teil der Popkultur. Das ist Entertainment für die Massen. Deswegen finde ich das schon immer interessant, wie wird auch sowas inszeniert, auch Weltmeisterschaften und so. Und was jetzt, wenn wir schon beim Fußball sind, noch interessant ist, ist jetzt hier dieses eine Endspielfinale der Euroleague. Und das findet in Baku statt.
Fand
in Baku statt schon, ist es schon wieder soweit. Ja, mit Zeitverschiebung, weil das ist wirklich ganz weit weg und da fragt man sich, Baku, weil das ist die Hauptstadt von Aserbaidschan, ist das überhaupt noch Europa? Wieso findet ein europäisches Fußballfinale in Asien statt? Mhm. Darüber, also das habe ich so zum Anlass genommen, mich damit mal ein bisschen genauer zu
beschäftigen. Das ist ganz schön weit im Osten, Aserbaidschan, ja. Wo liegt denn das eigentlich? Das ist ja hinter...
Am Kaspischen Meer.
Hinter Weitfortistan ist es da dazwischen noch, ja.
Jenseits noch der Türkei, also das ist ganz sicher nicht Europa. Aber ja, es ist halt ein sehr ölreiches Land und ja, wo es Öl ist, ist es Geld und deswegen spielen sie in Europa.
Also. Mhm. Darüber hast du auch noch eine kurze Frank- und Frei-Ausgabe gedreht und da gibt es natürlich auch noch einen kleinen Ausschnitt.
Diese Türme, die nennt man Flame Tower, Flammentürme. Man kann auch schon erkennen, das sind wie Kerzen, das ist das Feuer. Das ist so der Esprit von diesem Baku, Aserbaidschan. Das ist, und hier kommt es auch nochmal vor. Deswegen gefällt mir das durchaus schon. Es ist halt modern, aber sie haben trotzdem noch diese Kontinuität. Das ist, was Aserbaidschan ist. Feuer. Ja? Und diese alten Feuertempel. Jetzt, wenn wir über Aserbaidschan reden, warum wird es da gerade so groß dann kritisiert, dass das Fußballspiel dort stattfindet? Nicht nur, weil es nicht in Europa ist, das interessiert Leute gar nicht, das wissen die gar nicht. Die meisten Leute wissen nicht, was ist Europa überhaupt. Ja? Und die Frage ist auch, wie man es definiert. Aber warum es da zurzeit Ärger gibt, ist, dass bei einer von den Mannschaften, die dort auflaufen sollen, Arsenal London, dort spielt ein Armenier. Und nicht irgendein Armenier, sondern der beste Fußballer, den dieses kleine Land, Nachbarland von Aserbaidschan, je hervorgebracht hat. Und also sein Nationalheld ist das. Mkhitaryan heißt der Mann, Henrik Mkhitaryan. Und der wird dort nicht mitspielen in Baku. Weil der hat gesagt, er reist nicht nach Aserbaidschan ein. Und da wird jetzt gerade großartig diskutiert und viel Schuld wird nach Aserbaidschan geschoben. Ey, guck mal, was ist das für ein Schurkenstaat, die lassen den nicht mehr einreisen. Dabei ist es nicht so einfach. Die würden den schon einreisen lassen. Aber er selbst will nicht. Weil er sagt, er fühlt sich da vielleicht nicht sicher. Und es ist jetzt, glaube ich, nicht der aserbaidschanische Staat, der dort Stress machen würde. Denn die wollen ja diese Sportveranstaltung, um sich dadurch auch einen Glanz zu geben und der weiten Welt sich zu zeigen. Dann werden die dem bestimmt nicht den Spieler von irgendeiner Mannschaft dort am Flughafen verhaften oder so. Aber er hat halt eine gewisse Sorge, es ist ein großes Stadion. Und wir können darüber nicht verstehen, wenn wir nicht mal noch ganz kurz den Konflikt mit Armenien ansprechen. Armenien, Aserbaidschan, zwei ganz kleine Länder, aber wirklich bedeutende Länder. Denn wenn wir Europa so definieren als kulturelle Grenze, und nur so können wir es machen, es gibt kein geografisches Europa, das ist einfach Eurasien, aber wenn wir da so eine Kulturgrenze sehen, dann ist es tatsächlich genau dort auch zwischen Aserbaidschan und Armenien. Schon die Namen sind interessant. Aserbaidschan, Aser, früher hießen die Menschen dort die Asari, Asien. Ja, und auf der anderen Seite ist Armenien, Männer, Menschen von Ar. Das ist wirklich eine Kulturgrenze, so. Das ist hochinteressant. Und Armenier, die Menschen von Ar, da bist du auch ganz schnell bei dem Begriff Arier, der natürlich heute politisch verfemt ist und viele Leute benutzen den nicht mehr. Aber es ist echt schade, weil wenn du den Begriff Arier nicht mehr benutzt, dann verpasst du auch diese ganzen etymologischen Verbindungen, die da auftauchen. Wenn du eben so Worte siehst wie Arier, Armenien, der Berg Ararat, dann, wenn du diese Worte nicht mehr anschauen willst, dann verbaust du dir selber diesen Weg, das zu verstehen. Ne? Ja, und dort findet wirklich es ist eine Kulturgrenze. Und dieser Konflikt zwischen diesen beiden Ländern, der geht jetzt schon seit langer Zeit.
Baku, Fußball im Land des Feuers, gibt es bereits auf unserem YouTube-Kanal in dem Sendeformat Frank und Frei zu sehen.
Ja, für diese Woche haben wir es auch, glaube ich, schon wieder abgearbeitet.
Gepackt, alles drin und ich bin gespannt, was nächste Woche passiert. Also die Ereignisdichte ist schon geil. Ne? Also
gibt ja noch so viele Dinge, die wir gar nicht angesprochen haben, auch Österreich und so weiter, so alles in Bewegung. Ja.
Die Bilderberger hatten wir jetzt in der Sendung auch nicht angesprochen, dazu
steht jetzt auch
hatten wir ja schon eine Hashtag-Folge gemacht, auch die gibt es schon auf unserem YouTube-Kanal zu sehen, haben die meisten von euch bestimmt schon gesehen. Ja, dann machen wir uns jetzt an die Themen für nächste Woche.
In diesem Sinn, ciao.